Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, Mensch, ich freue mich auch, Marion, endlich mal.
Unsere Premiere, das erste
ja,
Mal heute.
Ja, eben.
Ab nächster Woche Freitag stehst du auf der Bühne im Renaissance-Theater im Stück Nebenan, in dem es ja auch im weitesten Sinne um die Wendezeit geht, passend zum 9. November. Einen Tag später Fall der Mauer. Eine Zeit, die du ja selber auch hautnah miterlebt hast. Da warst du 18.
Absolut, absolut. Endlich mal wieder Berlin.
Kannst du dich noch so an den Fall der Mauer erinnern?
Als wäre es gestern. Ich bin ja nun täglich an dem Ort hier in Berlin und es gibt immer wieder noch so Verbindungen zu der Zeit damals, wo ich mich erinnere, vor allem an diese Friedrichstraße. Weil es war ja so, wir sind ja an diesem Tag nach Berlin gefahren, sofort mit dem Wartburg auf die Autobahn Richtung Berlin. Es wurden immer mehr Autos. Mein Vater sagte dann, nein, wir stellen das Auto mal schnell ab hier in Schönefeld und sind dann mit der S-Bahn rein und landeten eben dann in der besagten Friedrichstraße. Und dann ging es abwärts, wo der Übergang war, unten im Keller.
Ja.
Das habe ich ja nun das erste Mal gesehen in meinem Leben. Ich stand ja sonst immer vor dieser Eisentüre, die sich öffnete, wo dann die Oma rauskam. Und jetzt konnte ich endlich durch diese Eisentüre gehen. Das war ein ganz besonderes Erlebnis. Und es wurden immer mehr Menschen. Und dann kam auch schon die Westberliner U-Bahn. Und ich erinnere mich wirklich noch daran, dass man da rein ist und plötzlich moderierten die U-Bahn-Fahrer. Herzlich willkommen, wir lieben Ostdeutschen, kommt rein. Und ich dachte, es ist immer so hier. Es wird sogar moderiert in den U-Bahnen in West-Berlin. Und das fand ich ganz stark, weil ich so dachte, die sind ja so locker hier. Es ist dann nicht so geblieben, aber an dem Abend war alles wie im Rausch.
Du stammst ja aus Dresden und hast damals auch 1989 die berühmte Rede von Kohl an der Frauenkirche miterlebt.
Das war ja auch Zufall. Normalerweise hätte ich auf Arbeit bleiben müssen. Also wir hätten das gar nicht gedurft, aber man hat ja öfter mal den Arbeitsplatz verlassen. Und Kaffee zu holen oder andere Sachen zu erledigen. Ich bin dahin, weil ich das sehen wollte. Ich spürte, das könnte Geschichte schreiben. Das könnte ein großer Augenblick sein. Damals war ja alles fast Geschichte. Ja?
Absolut.
Ich bin dahin und sah ihn dann am Bellevue und die Menge rief, Kohl ans Fenster, Kohl ans Fenster. Und dann wackelte der Vorhang, jetzt ist er da. Und dann kam es aber nicht. Da war das irgendeiner, der einfach zugezogen hat.
Ja.
Also ich habe die Frauenkirche erlebt, da hat er ja gesprochen. Der hatte ja dieses Bad durch die Menge gehabt, wie ein König ist er ja da in Dresden hofiert worden.
Ja.
Geschichtsträchtig, ja, absolut.
Und deine Mama war nicht dabei, die habt ihr vergessen, die war auf dem Elternabend.
Ja, sie war auf dem Elternabend, sie sprach ja vor den Eltern, und aber da kam diese Rede, dass ab sofort wohl die Grenzen zum Übergang freigegeben sind und da gab es kein Halten mehr. Da sind wir wirklich zum Auto gestürzt und sind von Moritzburg auf die Autobahn Richtung Berlin gefahren. Und dann fiel uns plötzlich auf, wir haben die Mama vergessen. Aber wir sind natürlich wieder zurückgekommen am Abend und haben ihr ganz toll erzählt,
ja,
was wir gesehen haben, auch errochen haben. Also ich erinnere mich noch, als wir dann hochkamen von der U-Bahn, dieses West-Berlin, das roch ja auch anders. Also nicht nur durch die Auspuffe, ja, der Autos, dieser vielen Viertakter, es roch einfach.
Der Duft der großen weiten,
ja,
Welt?
Ja, oder man möchte fast sagen süßlich, verführerisch. Ja, also nein, das roch wirklich gut.
Hm.
Und das habe ich ihr berichtet, habe gesagt, weißt du, es roch sogar besser.
Und das war ja wirklich auch eine Zeit, wo ganz viel in kürzester Zeit passierte, wo eigentlich alle so ein bisschen auch überfordert waren mit der Situation.
Absolut, man war nicht in der Lage, man hätte eigentlich alles fotografieren müssen oder festhalten müssen in einer Form, weil die Welt hat sich ja immer verändert. So, es wurden Sachen eingerissen, Straßen verändert. Ich erinnere mich, als ich dann zur Schauspielschule bin, nach Babelsberg, wir haben ja direkt im Grenzgebiet studiert. Und da wurden die Sachen dann so verändert, also der Turm verschwand, der kippte um, die Mauer kam weg. Aber alleine diese Optik, dieser Todesstreifen, dieses Gebiet, man ist dann so völlig glücklich immer über die Gribnitzbrücke gefahren, fühlte sich frei und dachte, ach schön, jetzt kann man hier so schön durch West-Berlin und zack ist man schon in Mitte und nicht mehr außenrum. Aber man hat das nicht festgehalten und das finde ich heute manchmal noch bedauerlich.
Nur im Herzen.
Im Herzen und auch natürlich so in der Emotion.
Ja.
Ja, aber So ist das vielleicht manchmal mit den Dingen.
Und es gab so Geschichten, die dir ja auch passiert sind, dein Ford Taunus, den du dir gekauft hast zum Beispiel.
Richtig, ich wollte natürlich sofort ein Auto haben und ich hatte einen Trabant dann und da war ich natürlich nicht so glücklich damit, weil ich nicht reinpasste. Ich bin ja 1,98 und das Schalten in Knienähe war sehr schwierig, weil der vierte Gang ist ja oben, aber der erste ist unten und das musste man vorziehen und runter und da war das Knie immer. Also es war schwierig mit dem Trabant. Mal davon abgesehen, dass er laut war und auch umweltmäßig eine Vollkatastrophe. Und dann habe ich natürlich ein Auto gesucht und es gab überall Autos. Plötzlich waren überall Autos da. Und da kam ich an jemanden, der mir ein Ford Taunus verkauft hat und sagte, ganz tolles Auto. Und
es war dunkel.
Schön verbleit, das Benzin, es war dunkel, ein Loch im Tank und die Bodenplatte überdeckte ein Loch beim Beifahrer. Das stellten dann die Freunde fest und sagten, Mensch, hier ist ja ein Loch, da kannst du ja den Fußboden sehen. Und das schaukelte auch, wenn man an die Ampel fuhr, traten wir drauf und es schaukelte nach vorne und nach hinten. Also die Zuhörer ahnen, was da alles im Argen lag. Aber man war glücklich, man ist damit nach Dänemark gefahren und dann brach die Kaderwelle, also die Antriebswelle auf die Straße und die Dänen sagten, oh je, das Auto muss alles neu gemacht werden. Am Ende war alles viel teurer, aber es war ein Spaß. Ich verzeihe das den Verkäufern, weil es war ein Riesenauto, ein Schiff, haben wir immer gesagt.
Du hast also viele schöne Anekdoten, Mietwagen zum Beispiel. Du hast den Mietwagen gesäubert.
Ja, ich habe Mietwagen gesäubert, weil wir wollten ja Geld verdienen und ich habe das auch gemacht, weil ich wollte diese Autos kennenlernen. Ich habe gedacht, da kann man das Nützliche mit solchen Sachen verbinden, dass man es einfach kennenlernt. Und dann habe ich in Tegel mich einstellen lassen bei den Mietwagenfirmen und habe die Mietwagen übernommen und habe die gesäubert. Und ich galt immer besonders gut für den Porsche, weil ich den immer sehr gut gesäubert habe und habe dann ein paar Runden gedreht. Und eines Tages kam ich aber mal ein bisschen zu spät und dann bin ich da.
Fand der Chef
nicht so lustig. Und ich hatte aber das Gefühl, endlich mal in so einem Porsche zu sitzen. Das war Wahnsinn. Und ja, und da musste ich dann aber gehen und dann habe ich aber auch gesagt, gut, jetzt musst du ganz viel Geld verdienen in kurzer Zeit und da habe ich bei einer Müllsortierungsanlage angefangen, habe nachts gearbeitet, weil ich ja tagsüber studiert habe, was man alles so gemacht hat, ne? Wahnsinn eigentlich. Ja, und da hatte ich aber das Problem, dass an mir immer so Dinge vorbeigefahren sind, die ich noch so nützlich fand. Also so Bücher, Zeitungen und plötzlich fing ich an, sie immer noch so für mich aus und haben die gesagt, das geht nicht. Haben die gesagt, du musst das hier nur sortieren und nicht noch mitnehmen. Also da musste ich auch aufhören. Ja, und dann kamen aber die ersten Sachen am Berliner Ensemble und dann konnte ich auch in dem Beruf arbeiten und dann fand ich einen Weg.
Ja, lass uns nochmal den Schritt so ein bisschen zurückgehen. Wann und wie hast du denn die Schauspielerei für dich entdeckt?
Relativ früh. Also ich finde 16 Jahre, mit 16 Jahren ist das schon sehr früh. Obwohl ich heute junge Darsteller treffe, die sagen, ich drehe schon seit ich 12 oder 13 bin. Die dürfen dann mit 18 das erste Mal schon alleine und ins Hotel und so weiter. Bei mir aber mit 16, weil der Vater immer mich ins Theater mitgenommen hat. Und in Dresden gibt es ein sehr gutes Staatsschauspiel und auch die Staatsoperette und alles, was mit Vorhang war, alles, was mit Kostüm, mit Requisiten war, aber mit Bühne war, selbst die Semperoper. Also waren für mich solche Eindrücke, dass ich früh wusste für mich, das würde ich schon gern machen. Diesen Duft, den vergisst du nicht. Das ist so eine, wie eine Magie. Also wenn der Vorhang kommt hoch und dann kommt dieser Wind runter, auch von dem Make-up, wenn die Darsteller schon da sind. Und das riechst du und das nimmt dich in den Bann.
Und dann war es ja aber so, dass in der damaligen DDR du gar keine Chance hattest, tatsächlich Schauspiel zu machen.
Ich hätte wahrscheinlich wirklich keine Chance gehabt, weil sie hatten sich auf mich eingeschossen, dass ich durch meine Größe zum Wachregiment gehen soll. Das ist die Dzerzhinsky-Truppe. Und das waren die großen Kerls. Er mochte das, der Mielke, dass um ihn herum auch so große, schlanke Männer stehen. Und sie haben mich ein bisschen versucht zu locken mit Instrument und sie könnten ja für mich was tun und und da können sie schon mal ein Instrument spielen und da sagen sie doch auch Texte und was weiß ich, aber eben ganz bestimmte Texte. Oh, und ich habe aber immer gesagt, meine Mutter hat immer gesagt, du sagst immer, meine Mutti hat es mir verboten. So, ihre Mutti hat es ihnen verboten. Also guter Kopf, böser Kopf, kannten die damals schon, einer vorne, einer hinten. Und einer, der mir immer zu Ohr flüsterte, machen Sie es, kommen Sie, machen Sie es. Und einer war vorne und der hat Druck gemacht. Aber ich habe immer wieder gesagt, nein, Mutti hat es verboten. Und später dann muss ich wirklich die Babelsberger Schule, die hat mich ja noch weiterkommen lassen. Da war ja das Land im Umbruch, aber es war noch nicht gänzlich gefallen. Also ich war schon eine Runde weiter, da hat mich eine sogenannte Frau Prive, Gott hab sie selig, weiterkommen lassen. Und viel später dann wurde mir eine Akte zugeschickt aus der Schule. Ich habe jetzt keine Akte bei der, hoffe ich nicht. Also, und da stand drin, das Schauspielstudium ist zu verhindern wegen fehlender politischer Einstellung. Ja, und das, die wollten halt das mit aller Macht und waren dann so sauer, dass sie gesagt haben, da machen wir es dem kaputt. So. Wir wissen aber heute nicht, ob sie das geschafft hätten aus Dresden. Keine Ahnung.
Und als du dich da beworben hast, bist du ja tatsächlich auch noch mit dem Passierschein.
Richtig.
Genau, musstest wieder zurück.
Das war ja Grenzgebiet in Babelsberg und man brauchte einen Schein und musste, glaube ich, 20 Uhr raus sein oder sogar 18 Uhr oder 20 Uhr. Also man musste da raus. Das wurde dann aber auch so ein bisschen locker gehandelt. Also die Zeit war so aus den Fugen. Also man war ja über jeden dankbar, der blieb. Ich erinnere mich noch, dass wir mit einem Freund aus Dresden in die Tschechei gefahren sind. Das war vor dem Studium. Und da sagten die schon, ja, wir wissen schon, wo ihr hinfahrt. Also so eine Lakonie war auch schon bei den Grenzern. Und als wir zurückkommen, haben sie gesagt, waren wir fast allein. Haben gesagt, ach, guck mal an, ihr kommt wieder. Also waren sie erstaunt. Und für uns war das aber selbstverständlich. Also ich hätte das mir nicht getraut. Ich hätte auch wahrscheinlich nicht die Kraft gehabt, abzuhauen. Und wir waren schon sehr nah, also wir waren schon in der Nähe von Prag und so, aber das war uns wirklich nicht, kam uns nicht in den Sinn.
Du hast mit 16 ja dann auch erstmal eine Lehre gemacht und hattest aber so ein bisschen den Plan B, Pilot zu werden.
Ja, das ist, jeder hat auch so eine Faszination. Also wenn man mich gefragt hätte zu der Zeit, mochte ich diese Verbindung zwischen Verantwortung, Technik und dieses unglaubliche Gerät, Flugzeug. Ja, das ist so das Jungs-Dings, glaube ich, bei mir. Also das zu beherrschen, diese Verantwortung zu haben und das dann so gut zu fliegen und zu landen und zu starten. Also, aber das musste ich mir ganz schnell abschminken wegen meiner Körpergröße. Also da haben sie gleich zu mir gesagt, da stoßen sie an die Knöpfe oben. Das ist wie beim Trabant. Also da gab es so eine. Dann dachte ich, jetzt werde ich vielleicht Balletttänzer und da habe ich mich an der Paluga-Schule beworben und habe wirklich auch vorgetanzt. Ich war damals unfassbar lang und dünn.
Und hattest aber auch Tanzunterricht vorher?
Nein,
schon,
gar nicht. Ich habe einfach frech das gemacht. Ja. Weil ich so dachte, lebe deinen Traum. Ja. Wir hatten ja zu DDR-Zeiten kam ja Fame, der Weg zum Ruhm, der lief ja bei uns. Mhm. Und dann dachte ich, ich versuche jetzt mein Glück, vielleicht werde ich Tänzer. Absurd. Und dann haben sie gesagt, so und jetzt machen wir mal einen Spagat. Und dann kam die zu mir und drückte mich runter und ich nur, Und
da hab ich natürlich,
das war's dann. Das ging natürlich nicht. Keine Chance. Und dann musste ich Schauspieler
werden. 1996 war das, glaube ich, da hast du dir dann den großen Traum erfüllt, deutsches Theater.
Oh ja, das hat damit zu tun, dass wir in unserer kleinen, sage ich jetzt mal, DDR, ja, die Künstler so gepflegt haben und auch so geliebt haben und auch wirklich die Künstler kannten. Und wir kannten natürlich dieses deutsche Theater mit dieser wunderbaren Riege von Schauspielern, die man zu der Zeit einfach nur verehrt hat und die alles waren so. Und auch dieses Haus war alles. Es hatte wirklich eine Magie. Ja, und unvorstellbar. Es gab dann einen Lehrer, der gesagt hat, der war allerdings an der Ernst Busch, der gesagt hat, sie müssen ihren Traum verfolgen, sie müssen wissen, was sie wollen, auch schon nach dem Studium. Also wenn man im zweiten Studienjahr, muss man schon eine Richtung haben und nicht, ich gucke mal, ich schaue mal, was sich ergibt, wer zupackt bei mir.
Ist bei allem eigentlich so, ne?
Wahrscheinlich. Ja, ja. Ich habe das für mich im Leben wirklich so auch übertragen und dass ich schon sehr zielgerichtet ganz oft da war und mir ganz viel angeschaut habe und das auch kundgetan habe. Und dann hat eben Kollegen wie Dieter Mann oder Jutta Wachowiak gesagt, wir arbeiten mit dir. Und dann hatte ich beide als Lehrer, ich hatte auch noch Karmeier Anthony und so weiter, Ursula Karoset, weil ich die einfach in ihrer Unterschiedlichkeit so geschätzt habe.
Was hast du von denen so gelernt und mitgenommen, gerade aus dieser Zeit?
Naja, das, was man Ostschauspielern immer vorgeworfen hat, dass sie so gute Techniker seien, das kann ich in dem Falle nicht sagen. Sie haben einfach beides gekonnt, nämlich eine Geschichte gut zu erzählen, sehr gut darüber nachgedacht zu haben. Also sie wussten immer, was sie erzählen wollen und sie waren immer glaubhaft. Und sie haben sich nie nur reingekitscht, sondern sie haben immer so einen schönen Abstand dazu gehabt, dass es mir als Betrachter möglich war, zu sehen, wie toll sie das auch machen. Mhm. Und das hat man manchmal verwechselt mit Technik. Aber ich habe dadurch immer noch die Schauspieler in ihrer Persönlichkeit gesehen und konnte so die Kunst erkennen, wie ein Kurt Böwe, mit dem ich dann spielen durfte, ja, wo sie das hergenommen haben. Oder Rolf Hoppe, mit dem ich dann auch mal kurz arbeiten durfte, die wir so verehrt haben in der DDR, diese Schauspieler. Ja, weil sie uns die Welt auch geöffnet haben. Hm.
Du hattest viele Theaterengagements, die dann auch folgten, aber dann kam eben auch Film und Fernsehen. Was würdest du selber so als deinen beruflichen Durchbruch bezeichnen?
Es ist in der Tat der RBB gewesen. Ich habe heute noch mal drüber nachgedacht. Es gab einen Film, ich habe vorher natürlich auch schon gedreht, aber es gab einen Film, der hieß Geliebter Mörder vom RBB mit der Imogen Cook als Kommissarin am Polizeiruf. Und das wollte niemand spielen, weil das war ein Kinderschänder. Und als ich das Buch las, ich dachte zuerst, Polizeiruf, jetzt, ja, jetzt geht's los und ja, die Rolle und schöne viele Drehtage. Und dann las ich und dann kippte mir so ein bisschen die Kinnlade runter, weil ich so dachte, wie will man das schön spielen, so jemanden, der solche Abgründe hat. Und wenn man es echt macht, werden sie dich ja alle damit in Verbindung bringen.
Aber ja, das ist natürlich eine Herausforderung.
Das ist eine ganz schwere, schwierige Herausforderung. Und ich habe dann einen Weg gefunden. Naomi Kraus war meine Partnerin, die mich falsch mit Tabletten behandelt hat, mit Absicht. Und dieser Trieb kam bei diesem Mann wieder hoch. Und das war wirklich ein besonderer Polizeiruf. Und es ist mir irgendwie gelungen, einen Abstand dazu zu haben und gleichzeitig echt zu sein, dass es eine schöne Aufmerksamkeit bekam und ich eigentlich ab diesem Zeitpunkt kontinuierlich drehen durfte. Und dann setzte sich alles so zusammen. Gott sei Dank gab es viele Caster, die auch ins Theater gegangen waren und die mich von der Bühne kannten. Ich behaupte auch, so bekam ich diese Rolle in Weißensee.
Genau,
das ist,
Weißensee
ist, denke auch ich, der nächste.
Ja, genau.
Das ist der in Erinnerung, der Volkspolizist Görlitz, der ja lebte von seiner Echtheit. So, und wo man sagte, genau so war, so muss die DDR funktioniert haben.
Das war ganz, einfach authentisch.
Ja, dass es ganz viele gab, die gesagt haben: Mensch, lass mich doch in Ruhe, Hauptsache das Gärtchen. Ich brauche hier ein bisschen meine Ruhe, ich brauche mein Käffchen und ich brauche meine Frau und das muss alles klappen. Und weil man sich gefragt hat, wieso kann das so lange funktionieren?
Ja.
Sowas.
Ja.
Das waren ja nicht alles Intellektuelle.
Ja. Und dann hast du den Genscher gespielt und den Kohl, den jungen Kohl.
Ja,
wie war das für dich?
Der junge Helmut Kohl war natürlich toll, weil das war mit Teamworks, mit Nico Hoffmann und das war eine Riege von tollen Leuten. Thomas Thiemer als der ältere Kohl, ich als der junge. Da habe ich mich richtig reingekniet und habe einfach einen Vollblutpolitiker erkannt in Helmut Kohl. Und seitdem habe ich Wahnsinnsrespekt vor dieser Politikerriege, die das gemacht haben, aus der tiefsten Überzeugung und mit Herzblut und wirklich alles für, auch für ihr Land. Also das, was ich gefunden habe, war immer im Sinne für das Land. Und ich habe einen jungen Kohl kennengelernt, der erfolgreich sein musste. Also klar spielen immer die anderen den König, die machen das alle mit, aber dazu brauchst du natürlich auch die Kraft und die also so muss es so standfest sein, dass man nicht kippt, wenn andere sagen, oh, ich brauche mal eine Pause. Der hatte halt diese Energie. Das hatte der in den Genen. Und das war halt Wahnsinn, wie der dann alle delegiert hat. Die alle anriefen bei ihm.
Was muss denn insgesamt so eine Rolle haben, dass sie dich packt, dass du sagst, die interessiert mich, die will ich unbedingt spielen?
Oft wird ja gesagt, die Vielschichtigkeit. Aber das sagt ein Schauspieler mal gerne. Natürlich, vielschichtig ist natürlich immer.
Klar.
Ich finde immer einen Zauber. Ich finde, selbst wenn es manchmal wirkt eindimensional, ist, wenn es eine Freiheit im Spiel erlaubt. Also wenn es festgezurrt ist, ist es sehr schwierig. Es gibt Regisseure, die arbeiten sehr gern wortgetreu. Und da habe ich so ein bisschen immer meine Probleme, weil es muss ja in mich reinwachsen. Und dann merke ich manchmal, dass Sachen dazukommen. Ich muss plötzlich essen und plötzlich verändert sich was und plötzlich muss ich das aber so genau sagen und dann wird es nur noch technisch. Und da habe ich so ein bisschen meine Probleme. Also sobald man fliegen kann, sobald man frei damit umgehen kann, ist eigentlich alles spielbar.
Und bist du da so ein Bauchmensch? Also wenn du das zum ersten Mal liest, weißt du sofort, dass das ist?
Ja, ich bin Bauchmensch. Ich erkenne das Und man hat natürlich den Anspruch, auch die Sachen ein wenig unterschiedlich. Das hat was mit unserer Prägung zu tun, mit der Schule zu tun, wo wir herkommen. Wir sind ja keine Amerikaner, die sagen, jetzt, ich bin ein Typ und den verkaufe ich jetzt gnadenlos bis zum Ende. Sondern wir wollen ja immer ein bisschen auch unterschiedlich sein. Und da bin ich sehr dankbar, wenn die Unterschiedlichkeit kommt. Das ist Zufall. Ich glaube nicht, dass es von jemandem, einem Oberredakteur ausgedacht ist. Das wäre fantastisch. Aber es ist oft Zufall, dass eben so ein Ernst Gennert vorbeikommt, ja, der in den 20er Jahren dieser große, dicke Kommissar am Berlin-Alexanderplatz, den ich gespielt habe. Und dann kommt plötzlich so ein verwundeter, zarter Entertainer, der unter Verdacht steht. Ja, bei Blutiger Anfänger, also so eine kleine Serie am Vorabend. Ist alles spielbar.
Und viele kennen und lieben dich natürlich aus Familie Bundschuh.
Ja.
Als der Hardy. Da haben wir ja vorhin auch schon kurz so ein bisschen, als wir hier auf dem Weg zum Studio waren, drüber gesprochen. Das hatte am Anfang gar nicht so den Anschein, als ob das so durch die Decke gehen sollte.
Das war so eine Fernsehzeit, wo sehr viel gemacht wurde und der Markt so voll war. Man war so ein wenig, es kam gerade Amazon Prime raus, Netflix, es fing alles so an und man war so ein bisschen gesättigt und man dachte, ach, jetzt das auch noch, so eine Familiengeschichte, ist die Zeit nicht vorbei? Nein, ist sie nicht. Also was ich höre von den Menschen ist die Dankbarkeit, dass es die Familie wieder bündelt vor dem Fernseher. Wirklich alt und jung. Also es kommen junge Kinder zu mir und sagen, also ich mag ja besonders Hardy und die Rose. Also und dann merke ich, die gucken,
Rolle.
Ja, das ist meine Rolle, genau. Der Hans Dieter, die gucken mit. Und das freut mich ganz besonders, weil wir haben ja immer die Sorge und auch ein bisschen die Aufgabe, das Publikum auch für die Zukunft zu behalten und zu gewinnen. Ja, wir wollen ja nicht nur für eine Generation Filme machen, sondern wir wollen ja auch junge Menschen gewinnen. Das ist schon die Absicht. Und da habe ich das Gefühl, ist es uns zum Teil gelungen. Da findet jeder irgendwas für sich heraus. Also jeder hat so eine Tante oder so eine übergriffige Rose, die alles umräumt zu Hause oder geschmäcklerisch das Essen immer ablehnt. Aber auch die Andrea Sawatzki, die eben so fürsorglich die Mutter ist, die eben alles macht, ja, bis zum Schluss an alles denkt. Der Vater, der eher so ein bisschen an sich denkt, seine Schallplattensammlung, das assoziieren alle so ein bisschen.
Ihr
mit
seid
ihren
aber
Familien.
Auch wirklich eine tolle, wie soll ich sagen, ja, also eine tolle Kombination.
Ist eine, ja, mit Judy Winter eine, noch. Ja. Als die Lady, das ist alles auch glaubhaft.
Ja, ja. Absolut. Und jeder kennt, wie du sagst, ne, irgendjemanden im echten Bekanntenkreis. Man hat auch immer so den Eindruck, ihr hättet so den Spaß eures Lebens. Ist das tatsächlich so außerhalb der Dreharbeiten, so am Rande?
Ist es wirklich. Inzwischen ist es so. Wir erfreuen uns der guten Drehbücher und versuchen das immer zu tüfteln. Komödie ist ja wirklich die schwerste Kunst. Weil Leiden, das ist immer relativ einfach, sage ich mal, für einen Schauspieler, wenn er das Gefühl hat. Aber die Leichtigkeit und den Humor zu finden, gerade auch für die Deutschen, ist mir die Königsklasse. Deutschen lachen nicht so schnell und sehr speziell.
Es sei denn, man ist in Köln.
Ja, die Kölner sind sehr lebensfroh. Ja. Ja, ich arbeite dort sehr gern, weil die eine sehr fröhliche Natur haben. Aber wenn du dann woanders drehst, denkst du dann, oh Gott, wie kriegt man die denn dann zum Lachen? Und das kann ja, es ist ja, hat ja auch immer ein bisschen mit Häme zu tun und ein bisschen mit Schadenfreude und so. Also, und das kriegt man ja auch durch die Zufälle. Und die Zufälle, die muss man suchen, dass was passiert. Und das in der Wiederholbarkeit zu schaffen, ist wirklich sehr schwer. Was ich schwierig finde bei Bundschuh ist, dass man diese, bei meiner Figur zum Beispiel, dass man irgendwann, man dreht ja sehr intensiv, auch 10 Drehtage oder habe ich jetzt gehabt und irgendwann geht er auch so in dich rein.
Das wollte ich nämlich eben fragen.
Und du denkst dann irgendwann, du hast wirklich Krankheiten oder du wirst wirklich leicht, also du denkst, du hörst jetzt ganz anders in deinen Körper. Es ist ja letztendlich nur ein Job. Also das muss man sich dann auch immer wieder sagen, es ist mein Beruf. Aber das muss man dann auch wieder loswerden. Also dass man so sagt, jetzt ist aber auch mal gut mit Hardy. Dann auch, sagt auch dann manchmal zu Eva Löber, mein Röschen, dann sage ich so, wenn wir nach Hause fahren, sie sagt, dann kannst du da gleich die Tür öffnen. Sag ich, Eva, jetzt ist Schluss. Jetzt ist bitte Schluss. Wir müssen mal ganz kurz wieder runterkommen und mal schön wieder, also sie begleiten uns natürlich immer ein Stück nach Hause, die Rollen. Das ist schon so. Und deshalb sind halt solche Sachen wie Kindermörder oder überhaupt, das macht einen schon zu schaffen. Ich habe ja auch schon, es gibt Zuschauer, die kommen auf mich zu und sagen, sie spielen immer so zwielichtige. Und dann denke ich immer, interessant, die haben für sie hat das sich so eingebrannt. Ja, bestimmte Rollen habe ich auch Tatorte gespielt.
Aber das stimmt, du hast schon auch sehr viel besondere Charaktere
ja,
so gespielt.
Ja, ja, und das hat sich richtig eingebrannt. Ja. Und dann sage ich, das ist doch gar nicht wahr, sie kennen ja noch gar nicht den Hardy. Versuche sie zu beruhigen. Ja, ja. Aber es hat sich so eingebrannt. Und das macht mit uns natürlich auch was, dass wir das wieder loswerden und dass wir einfach eine gesunde Seele behalten.
Mhm. So. Seit 2018 bist du auch bei Wolfsland zu sehen. Ja. War ja jetzt gerade am Donnerstag auch. Können wir noch in der Mediathek sehen. Und da spielst du ja auch eine besondere Rolle als Kommissariatsleiter an der Seite von Yvonne Katterfeld.
Und Götz Schubert, genau. Und das ist einfach ein Glücksfall gewesen. Als die Molina-Filme auf mich zukamen und mir das angeboten hat, da habe ich sofort gesagt, oh ja, das spielt in Görlitz, das ist in der Lausitz, das ist im Osten. Also ein bisschen, das liegt ein bisschen ungünstig, so hinter Dresden. Ja, alle bleiben immer in Dresden, fahren dann so hoch, vielleicht noch Maximum Cottbus. Aber die hinterste Ecke da, die ist so ein bisschen, da fährt auch kein ICE hin, das ist immer noch einspurig, so ein Bummelzug. Und das ist eine wunderschöne Gegend. Also dort zu arbeiten und das auch in den Fokus zu ziehen, finde ich erstmal richtig schön. Ich bin dort sehr, sehr gerne. Und dass sie mir so einen schönen Charakter schreiben, dass das nicht nur so ein Dienstchef ist, der einfach nur sagt, bitte lösen Sie den Fall, das war's, sondern dass der auch eigene Probleme hat und Sorgen hat und dass ihm Sachen passieren, dass der Raum kriegt.
Der ist nun wirklich auch vielschichtig.
Sehr vielschichtig. Ja, ja. Und deshalb haben sie auch mich genommen, Gott sei Dank, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir den jetzt haben, dann müssen wir auch schon ein bisschen was schreiben. Und da bin ich sehr dankbar für. Weil das sind Menschen, die wir dort erzählen. Ich finde alle. Ich finde auch Butch und eben auch Cassie, die beiden Kommissare, die haben auch so ihre Seelen, womit sie kämpfen. Und das, finde ich, das macht es sehr menschlich. Ja.
Du stammst aus Dresden, haben wir schon gesagt, aber du bist Wahlberliner. Mhm. Du hast angefangen in einer Wohnung in Mitte, in der Veteranenstraße, glaube ich.
Richtig. Also ich habe in Mitte angefangen, also davor habe ich angefangen, es war ja so eine Zeit, also ich bin 93, war ich immer noch am Berliner Ensemble als Gast. Thomas Heise hat da ein Stück der Brotladen gemacht mit uns Schauspielschülern damals und ich hatte nichts zum Wohnen. Und das war ja so eine Zeit, wo man einfach Wohnungen bekam, weil sie frei waren. Und es war direkt in Mitte. Ob das Dorotheenstraße war oder ob das die Luisenstraße war. Aber es war wirklich beste Lage. Und da sagte mir jemand, ich gehe jetzt zum Studium, kannst meine Wohnung haben. Gab mir den Schlüssel und ich hatte eine Wohnung. Einfach so, ohne Mietvertrag, ohne, ich weiß bis heute nicht, wo der Strom herkam. Und es war aber Strom da. Also es floss auch Wasser. Und sowas kann natürlich nicht gut gehen, ist klar. Aber da war ich ein halbes Jahr. Und dann habe ich immer am BE ein bisschen studiert und dann bin ich nach Frankfurt am Main, das ist mein erstes Engagement gewesen, da habe ich mich beworben und dann bin ich nach Frankfurt in das Schauspielhaus und dann kam ich wieder von den Proben, weil wir hatten immer noch Vorstellungen im BE und plötzlich habe ich die Tür nicht mehr aufbekommen und dann habe ich geklopft und geklingelt und dann machte jemand auf, so verschlafen, wie das so war und sagte, oh sorry, aber ich wohne jetzt hier und ich habe dann gedacht, what? Okay, ja gut, gutes Wohnen, ja, deine Sachen habe ich in die Kiste gestellt, die stehen da und ich sah dann so auf der halben Ebene, sah ich so meine Sachen stehen, die da waren. Und da war die wieder weg. Da hatte die jemand, das haben die beobachtet, wo lange kein Licht brennt. Und wenn da kein Licht lange brannte in dem Haus, wusste man, die ist jetzt frei. Zack, und dann waren die nächsten drin.
Und jetzt lebst du mit deiner Familie in Pankow.
In Pankow,
genau.
Ja.
Und wir haben ja so die Rubrik Prominente und ihr Berlin. Was liebst du denn an Pankow?
Natürlich das Grün und das Ruhige. Jetzt endlich. Weil wir waren komplett in der Einflugschneise. Ich konnte dir sagen, welcher Flieger wann reinkam. Also ich wusste das immer schon.
Aber für einen Fasspiloten ist das ja dann auch nicht so.
Ich habe immer gesagt, doch, das interessiert mich. Ich liebe es, wenn hier 22:01 noch die Air Berlin reinkam. Die hat man immer so schön unten lesen können. Und das ist jetzt total ruhig. Und Pankow ist einfach die vielen Bäume und die Nähe auch zur Autobahn, dass man schnell an die Ostsee kommt. Man muss nicht durch die Mitte durch, dann kann so zack weg raus. Und es ist einfach ein schönes Wohnen.
Für die Ostsee schlägt dein Herz, das ist an den
Dachs. Ja, total.
Ne?
Ja. Also das hat ja auch mit der Kindheit bei uns zu tun. Wir waren ja oft gezwungenermaßen auch an der Ostsee, weil da haben wir immer unsere FDGB-Plätze gehabt oder eben auch freie Wahl, wenn man dann was bekam. Und ist immer in die Ostsee gefahren, Jahr für Jahr. Und das habe ich mir nochmal wieder so erfüllt in meinem Leben, dass ich gesagt habe, jetzt will ich gern was Eigenes haben da oben. Und das ist auch so eine, denke ich, so eine Melancholie, so die Fuhlendorf, Prero, Arnshoop, so alleine der Name, das ist alles Erinnerung, das ist Kindheit.
Herrlich. Lass uns trotzdem noch mal einen Moment bei Berlin bleiben, wenn du so dein Berlin beschreiben müsstest. Was liebst du an Berlin? Was liebst du an den Berlinern?
Berlin ist unglaublich lässig. Ja, das mag ich sehr. Unglaublich cool ist das falsche Wort. Aber ich habe mich hier immer wohl gefühlt, weil es nicht piefig ist. Es hat irgendwas, was Souveränes, sowas Entspanntes, ja. Schlägt leider manchmal um in so, dass das missverstanden wird von Menschen, die keine Berliner sind und die denken, man kann das mit Berlin so weit treiben, dass man sagt, man schmeißt alles hin oder zerstört alles. Das hat jetzt so ein Maß erreicht, wo wir wieder umdenken müssen und ein bisschen unsere Stadt wieder mehr lieben müssen und sorgsam umgehen müssen mit der Stadt und sie besser behandeln müssen. Ich finde, wir nutzen sie gerade richtig ab. Wir machen wirklich gerade Schindluder mit Berlin. Das ist mein Eindruck.
Jetzt können wir dich auf der Bühne erleben im Renaissance-Theater. Nächste Woche Freitag ist große Premiere in Berlin.
Ja.
Bist du vor so einer Premiere dann auch noch aufgeregt?
Man hat immer Respekt. Natürlich. Und vor den Berlinerinnen und Berlinern aufzutreten, ist für mich was ganz Besonderes, weil ich habe ja hier schon Theater gespielt und ich kenne sie ein bisschen. Ich weiß, es ist ein sehr anspruchsvolles Publikum.
Woran merkst du das?
Sie klatschen nicht sofort. Sie sind einfach, sie lassen erst mal gucken, sie lassen erst mal kommen. Ob da nur Gerd Voss auf der Bühne steht, habe ich gesehen am BE damals, oder nicht, die sagen erstmal, soll er erstmal was leisten. Soll er erstmal uns die Geschichte so erzählen, dass wir sie spannend finden.
Aber
so.
Wenn du sie dann hast, dann hast du sie.
Wenn du sie hast, hast du sie. Dann sind sie auch für dich. Aber du musst sie kriegen. Und da musst du auch gute Geschichten erzählen können, musst gut machen. Und diese Geschichte, die wir jetzt haben, wir hatten ja am St. Pauli Theater in Hamburg Premiere. Auch ein schöner Ort, ein schönes Theater. Und gastieren jetzt hier vom 8. bis zum 15. November hier in Berlin und freuen uns wirklich, wie gesagt, dass dieses Stück, das gehört ja eigentlich hierher.
Es spielt in der Berliner Eckkneipe.
Es spielt in der Berliner, ist auch das Thema, ja, zur Brust heißt diese Eckkneipe, ist zwei vermeintliche Gewinner oder Verlierer, kann man sich dann aussuchen, treffen aufeinander. Und es ist wie ein Krimi, es sind 90 Minuten, es ist also spielfilmfreundlich und man erlebt wirklich, man weiß nie, auf welche Seite man sich schlagen kann bei den beiden. Sie sind sehr unterschiedlich. Ich treffe auf einen Düsseldorfer.
Oliver Mommsen, der ja nebenbei gesagt auch aus Düsseldorf stammt.
Richtig, erfolgreicher Schauspieler, der nach Berlin-Mitte gekommen ist, sich eine schöne Loft ausgebaut hat oben oder gekauft hat, wunderbar verglast, Fahrstuhl geht nach oben, wie alles so gewesen ist, ja. Und ich bin eben darüber nicht so amüsiert und spiegel ihm das ein bisschen. Und am Laufe des Abends entblättert sich immer mehr aus seinem Leben, weil ich das beobachtet habe. Und natürlich sind die Mittel fragwürdig. Aber das macht es dem Zuschauer, denke ich, so spannend, dass man nie weiß und sehr differenziert, auf welcher Seite ist man denn nun? Ja, der hat recht, aber darf man das so machen? Also das hat der Kehlmann sehr raffiniert geschrieben, dass man immer so schwankt, hin und her schwankt. Und ich arbeite als Bruno, als meine Figur, bei einer Hotline vom Kreditkartenunternehmen und die Zuhörerinnen können sich das denken. Ich weiß natürlich dadurch alles von ihm, weil er immer mit der Kreditkarte bezahlt und auch was ich beobachtet habe am Fenster. Und das sind alles schon Stasi-Methoden, um mal so zu sagen. Aber es sind halt wirklich ein paar Dinger dabei, wo beide wieder auch sich treffen. Also plötzlich sind beides vermeintliche Glückssuchende. Also beide kommen wieder zusammen. Es ist nicht nur ein Gegeneinander, es ist auch wieder ein Miteinander. Und es erzählt ganz viel über die Wende und über auch heute und hier und jetzt, über unterschiedliche Ost-West-Geschichten. Also es bringt auch zusammen, das Stück. Theater ist schonungslos und das ist auch das Spannende, warum Zuschauer kommen sollten ins Theater. Das kann man eben nicht vergleichen mit einem Film. Da sind wir immer geschützt, weil da sind wir verpackt im Schnitt, in Musik, in so. Aber im Theater sind wir nackt und die Texte prallen aufeinander und wir kämpfen wirklich an dem Abend miteinander. auch gegeneinander. Und wir verschenken uns da auch nichts. So sind wir einfach auch vom Typ her.
Ja.
Wir sind keine Buddies, die sagen, komm, wir machen uns jetzt einen schönen gemütlichen Abend. Der Saal ist voll, wir machen uns jetzt hier. Nein, 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 das ist jeder Abend. Das macht auch das Theater ja nicht so leicht. Wir versuchen wirklich, das uns immer neu einzulassen. Und im besten Falle mit dem Zuschauer als Bindeglied. Also die spüren wir. Und das meinte ich wieder. Wenn die Zuschauer mitmachen, und da bin ich sehr gespannt, wie sie reagieren. Die werden hier ganz anders reagieren als in Hamburg. Da bin ich mir ganz sicher.
Aber ihr werdet sie in den Bann ziehen.
Ja, ja.
Ich bin sehr gespannt. Am Freitag ist es soweit. Große Berlin-Premiere.
Ja.
Nebenan. Was steht sonst noch an?
Zurzeit habe ich gerade gedreht Einspruch Schatz in Leipzig. Das kommt dann nächstes Jahr im Frühling.
Und Familie Bundschuh?
Familie Bundschuh haben wir einen abgedreht. Wir campen. Also da ahnt man, was auf uns zukommt. Judy schön im Pelzmantel natürlich am Campingplatz. Judy Winter. Also wir haben viel Freude gehabt und ich hoffe, es überträgt sich auch auf die Zuschauer. Da haben wir noch keinen Sendetermin, aber es ist ein neuer Bundschuh gedreht worden. Wir machen Camping, so ist der Arbeitstitel gewesen.
Wunderbar. Stefan, toi 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 jetzt erstmal für die Premiere in Berlin und danke, dass du da warst.
Ich danke dir ganz herzlich.